Letzte Woche war ich in der Ukraine und da saßen wir in einem Restaurant zu Mittag bei Tisch, der Pastor und seine Frau, und sie bestellte auch so ein Glas Sprudel und es war nicht geöffnet. Und dann sagte ich ihr, also, die müssten das auch öffnen. Oh, sagt sie, kein Problem, ich habe einen Ring. Ich sagte ich einfach, was meinst du damit? Sie sagt, ja, mit dem habe ich schon manches geöffnet. Ich sage, tut das nicht weh? Doch, ein bisschen, meint sie. Habe ich noch nie gehört gehabt. Wieder was gelernt. Aber nicht zur Nachahmung empfohlen. Nun, heute Morgen habe ich euch erzählt, dass wir als Flüchtlinge in Österreich lebten und dass wir in ein Bauernhaus einquartiert wurden, in dem die Eigentümer uns 2 Jahre lang buchstäblich täglich sagten, dass sie uns nicht wollen. Aber ich denke, fairerweise, es kam jetzt in den Sinn, muss ich euch sagen, als wir dann ausgezogen sind, nach 2 Jahren hat sich das total verändert. Als wir dann ausgezogen sind, haben die Leute geweint. Geweint. Es ist so schade, dass ihr weggeht. Und wisst ihr, ich habe das damals nicht begriffen. Ich meine, als Kind, ich war in den Dingen des Geistes auch nicht bewandert. Aber später wurde mir bewusst, das kam nur zustande, weil meine Eltern im Geist lebten. Sie haben sich verhalten als Christen. Die haben nicht ihr Recht gesucht, nicht zurückgeschlagen, sondern sind im Geist gewandelt. Und da kam eine totale Veränderung bei diesen Menschen. Das ist etwas Wunderschönes, das Gott tun kann. In Leben von anderen, aber auch in Familien, in Beziehungen. Wir werden morgen mehr darüber sprechen können. Morgen werde ich, so Gott will, über, ich will mal so sagen, ein bisschen konkretere Dinge sprechen, wie das Leben im Geist praktisch geschieht. Im Englisch sagt man, where the rubber hits the road. Gell? Versteht ihr den Ausdruck? Wo der Gummi die Straße berührt, nicht? Da, wo es uns ans Lebendige geht. Und diese Dinge sind und manches Mal so abstrakt, Leben im Geist, Leben im Fleisch, nicht? Ja, wir wissen, das sind Ausdrücke aus der Bibel. Aber die Bibel gibt uns da ganz klare Hinweise, die wir verstehen können, worum es eigentlich geht. Und wenn wir diese uns vor Augen führen, dann wird es schon ein wenig unbequemer manches Mal. Aber wohl uns, wenn wir das verstehen und begreifen. Nun, ich will nicht vorgreifen. Jedenfalls, mir fiel es auf später, meine Eltern lebten im Geist. Das war es, was diese Familie veränderte. In ihrem Denken uns gegenüber. Soweit wir wissen, haben sie sich nie bekehrt, sind aber frommer geworden, haben uns bewundert. Sie waren so verankert in ihrer Religion und in den Eintrichtern ihrer Religion. Wenn sie die verlassen würden, dann würden sie alles verlassen, nicht? Und sie haben oftmals das Evangelium gehört, aber eines haben sie gemerkt, da waren Menschen, die sind anders gewesen. Und das soll in unser aller Leben der Fall sein. Nun, lasst uns jetzt aus Römer Kapitel 8 2 Verse lesen. Römer Kapitel 8. Ich möchte die ersten beiden Verse als Grundlage lesen. Den ersten Vers kennen wir sehr gut, den zitieren wir sehr häufig auch im Gebet und für uns selbst. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Nicht? Das kennen wir. Halleluja. Amen. Das sagen wir auch so gerne und zitieren es. Aber vergessen wir nicht, diese Aussage steht nicht isoliert da in Gottes Wort, sondern diese Aussage steht auch mit dem zweiten Vers. Und da heißt es, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Soweit. Wir reden nicht von ungefähr über die Notwendigkeit einer Veränderung in unserem Leben, nachdem wir Christ geworden sind. Christ wird man, man ist es nicht. Nachdem wir Christ geworden sind, soll in unserem Leben eine Veränderung geschehen. Das ist Gottes Absicht für uns. Nun habe ich festgestellt, dass in dem Denken viele, viele, viele gläubige Menschen in aller Welt eine ziemlich einheitliche Meinung vorherrscht, nämlich diese, dass so allmählich während unserer Nachfolge mit Jesus, je mehr wir Gottes Wort kennenlernen und je mehr wir lernen und wissen und Gottesdienste besuchen und gesegnet werden und auch in die Gemeinde gehen, so allmählich wird in dieser Zeit ein Prozess stattfinden, in dem unsere alte Natur anders wird. Und viele Menschen, Christen, erwarten das. Und lasst mich euch Folgendes sagen: Das ist nicht der Fall und wird auch nie stattfinden. Habt ihr das gewusst? Man kann jahrelang Christ sein, regelmäßig Gottes Wort hören, viel Segen erleben, Gebetserhörungen erfahren, die Bibel einigermaßen kennen, ohne Jesus ähnlicher zu werden. Ich muss jetzt etwas erklären. Ihr merkt, dass meine Hände oft jetzt vorgehen. Ich bin das nicht gewöhnt. Ich habe bis vor kurzem Kontaktlinsen getragen und musste jetzt an einem Auge zunächst operiert werden, an grauem Star, und nächste Woche am anderen. Und habe jetzt so einen Zwischenprozess, wo ich mit dem linken Auge in die Ferne schauen kann, aber nicht lesen, und mit dem rechten Auge nicht gut sehe. Und früher konnte ich mit den Kontaktlinsen sehen und lesen, und jetzt muss ich, um die Notizen zu sehen, Brille aufziehen. Und ich bin das auch nicht gewöhnt, nicht? Wenn es komisch vorkommt, denkt daran, verzeiht mir das bitte. Jedenfalls, das wird nicht geschehen. Was wir im Heil in Jesus Christus bekommen, ist ein Geschenk. Wir bekommen eine neue Natur, Gottes Natur. Die Bibel gibt manche Bezeichnungen dafür. Sie sagt, was wir bekommen, wenn wir von neuem geboren werden, ist einen neuen Menschen zum Beispiel, sagt sie. Oder sie nennt es ewiges Leben. Ich liebe diesen Ausdruck. An anderen Stellen sagt sie nur Leben, bedeutet aber dasselbe. Hast du gewusst, dass ewiges Leben nicht etwas ist, was wir erst später bekommen werden, sondern jetzt schon haben? Das besitzen wir jetzt schon. Das ist ein Geschenk. Unsere menschliche Natur ist nicht so, wie sie einmal war, als Gott den Menschen geschaffen hat. Unsere menschliche Natur ist von der Sünde behaftet und von Gott getrennt. Sie ist aber solch ein integrierter Teil von uns, dass wir das kaum feststellen, dass hier etwas ist in uns, das gar nicht zu uns gehören sollte. Wie oft habt ihr Leute sagen hören, ich kann nicht anders in meinem Verhalten. Ich bin nun mal so. Und dann fügen sie hinzu, Gott hat mich so gemacht, nicht? Das hört man besonders heute in Bezug auf Sexualität und Abarten der Sexualität. Da heißt es immer wieder, ja, ich kann nicht anders. Ich bin mal so. Gott hat mich gemacht. Und ihr Lieben, diese Leute haben in dem Sinn recht, dass das, was sie tun, ihnen natürlich bekommt und sie gar nicht anders können. Aber sie sind völlig im Irrtum, dass Gott sie so gemacht hat. Es ist auch sehr natürlich, unter Anführungsstriche, für den Menschen zu lügen. Nimm mal ein kleines Kind. Was tun die Eltern? Kaum kann das Kind ein bisschen was verstehen, setzen sie das Kind hin und sagen dir, jetzt pass mal gut auf, ich will dir jetzt mal beibringen, wie man lügt. Tun sie das? Habt ihr schon mal Eltern gesehen, die das tun? Ich nicht. Aber ich habe noch keine Eltern getroffen, die nicht erschreckt waren, als sie plötzlich feststellen, das kleine, herzige Mädchen, dieser süße Junge, nicht, der noch nicht mal richtig sprechen kann, lügt schon. Stimmt? Ja, wo hat er das gelernt? Wer hat ihm das beigebracht? Bestimmt der Vater, als die Mutter nicht zu Hause war. Oder die Mutter, als der Vater nicht zu Hause war, nicht? Ja, von irgendwo muss er es doch haben. Nicht? Oder das liebe, herzige Mädchen, oh, über das man sich so freut und mit Recht. Plötzlich kriegt es einen Wutanfall, wenn es nicht bekommt, was es will. Und der Junge auch. Ja, wer hat ihm das beigebracht? Es ist natürlich, noch von unserem menschlichen Denken her, dass der Mensch so reagiert. So scheint es auch natürlich zu sein, gewisse Sünden zu tun. Zu betrügen, eifersüchtig zu sein. Hat dir jemand beigebracht, wie du eifersüchtig sein sollst? Unser jüngster Sohn hat 2 kleine Söhne. Der jüngste, älteste ist, wird jetzt 3 diesen Monat und die jüngste ist 5 Monate. Und ich kann euch sagen, dieser Ältere, der ist sehr eifersüchtig auf den Jüngeren. Ich habe mich gefragt, wer von den beiden ihm das beigebracht hat. Der Sohn oder die Schwiegertochter, nicht? Denn wenn wir hier dorthin kommen und ich gebe mich mit dem Jungen ab, dem Kleinen, dem Raphael, nicht? Tu, der Ruben ist eifersüchtig, total. Dann sagt er, nein, nein, nimm ich. Woher kommt das? Seht ihr, das ist das Resultat des gefallenen Menschen in die Trennung von Gott. Unsere alte Natur, die so ist, in der es oder für die es natürlich ist, zu sündigen. Für unsere menschliche Natur ist es das Natürlichste, zu sündigen. Diese alte Natur wird nicht vernichtet, als wir Jesus angenommen haben. Die wird nicht ausgerottet, ausradiert. Und etwas, was wir verstehen müssen, diese Natur wird sich auch nie verändern. Sie ist böse, sie ist sündig und wird es immer bleiben. Und wenn diese Natur zum Zug kommen kann, sich äußern kann, wird sie immer entsprechend ihrem Wesen sich äußern. Sprich sündig. Oder wie Paulus es sagt, sie bringt immer die Art ihrer Frucht hervor. Gestern Abend haben wir gehört, was die Werke oder die Frucht des Fleisches sind. Das ist das Fleisch, die alte Natur des Menschen. Und die Bibel sagt, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Verstehen wir, was eine Gesetzmäßigkeit ist? Eine Gesetzmäßigkeit ist nun einmal da. Die kannst du nicht groß ändern. Nicht? Dieses Mikrofon, warum bleibt es nicht hier oben, wo ich es doch möchte, dass es hier bleibt? Sobald ich meine Hand loslöse, bleibt doch dieses Ding nicht da, wo ich es haben will. Warum? Die Schwerkraft. Die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft wirkt. Und da kann ich machen, was ich will. Diese Gesetzmäßigkeit ist vorhanden. Ich kann mich auf den Kopf stellen. Ich kann es anschreien. Ich kann auch diese Gesetzmäßigkeit nicht außer Kraft setzen. Sie ist immer vorhanden. Jetzt, ich weiß nicht, wie viel dieses Mikrofon wiegt. Was wirst du das wiegen? 400 Gramm? Vielleicht weniger? Ist gar nicht so viel, gell? Und doch bleibt es nicht da. Aber jetzt geschieht etwas. Da gibt es doch so etwas, das man Flugzeug nennt. Nicht? Habt ihr von dem schon gehört? Das wiegt ein klein bisschen mehr. Und da setze ich mich hinein und setze mich hin, schnall mich an. Und dieses Flugzeug, das viel mehr wiegt als dieses Mikrofon, fliegt plötzlich in der Luft und fällt nicht runter. Ja, du liebe Zeit, was ist los? Ist das Gesetz der Schwerkraft nicht mehr vorhanden? Was meint ihr? Doch, das Gesetz der Schwerkraft ist da. Aber was ist passiert? Eine andere Gesetzmäßigkeit ist eingeschaltet worden. Und diese neue Gesetzmäßigkeit überwindet die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft. Und wir können in aller Ruhe sitzen, essen, uns unterhalten. Und obwohl das Flugzeug runterfallen müsste, nicht, weil das Gesetz der Schwerkraft sagt das, in der Regel passiert das nicht. In der Regel kommen wir ans Ziel und das Ding wiegt mehrere Tonnen und wir sagen uns, ha, das war doch ein schöner Flug, nicht? Fliegen ist doch schön, oder meint ihr nicht auch? Es gibt ja Leute, die haben Flugangst, aber Fliegen ist doch schön, obwohl das Gesetz der Schwerkraft vorhanden ist und es nicht auf diese Gesetzmäßigkeit nicht aufgehoben wird, aber eine neue Gesetzmäßigkeit überwindet diese Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft. Jetzt überlegt einmal, warum sitzt der Pilot vorne in der Kabine? Und achtet, auf was achtet er? Der Pilot achtet darauf einmal, dass die Richtung eingehalten wird, nicht? Da hat er Instrumente. Und dann achtet er sehr darauf, ich nenne es jetzt mal so, oder lass mich mal so sagen, dass die Turbinen laufen. Denn solange die Turbinen gut laufen, ist die neue Gesetzmäßigkeit in Kraft. Aber wehe, er schaltet die Turbinen ab. Sofort tritt die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft ein und das Flugzeug sackt ab. Dieses Bild benutzt hier Gottes Wort, um uns etwas zu erklären über unser Leben als Christ. Als wir Jesus aufgenommen haben, durch den Glauben an das Evangelium, und das Evangelium ist ja nichts anderes als die Botschaft von einer geschehenen Handlung Gottes für uns. Nicht wahr? Gott hat gehandelt für uns. Und der Glaube an dieses Handeln Gottes und nur der Glaube an das Handeln Gottes in Jesus Christus rettet den Menschen. Ob er nun fromm war, oder ob ein großer Sünder war, oder ob er Moralist war oder nicht, ob er vorher an Gott glaubte oder nicht, wer an Gottes geschehenes Handeln in Jesus Christus glaubt, wird gerettet werden. Und die Bibel sagt, dieser Glaube macht den Menschen gerecht. Er empfängt Vergebung, Reinigung, Rechtfertigung. Hast du schon überlegt, warum weißt du überhaupt, dass dir vergeben ist? Warum weißt du, dass dir vergeben ist? Warum weißt du, dass du gereinigt bist? Warum weißt du, dass du gerechtfertigt bist? Ist das etwas, das du in deinem Inneren spürst, dass du gerechtfertigt bist? Ich nicht. In meinem Inneren habe ich nur gespürt, dass ich ein Zeugnis bekam, dass ich Kind Gottes bin. Aber Vergebung, Reinigung, Rechtfertigung, Loskaufen vom Gesetz der Sünde und des Todes, vom Fluch des Gesetzes, versetzt werden vom Reich der Finsternis ins Reich des Sohnes Gottes, das sind alles Tatsachen, wo geschehen die vor dem Thron Gottes? Die geschehen nicht in unserer Erfahrung, oder? Wie wissen wir, dass sie stimmen? Weil Gott sie uns geoffenbart hat in seinem Wort. Halleluja. Und viele Menschen haben Mühe mit ihrem Glaubensleben, weil sie das, was Gottes Wort sagt, nicht glauben. Ihre Gefühle sagen ihnen nicht, ich bin gerechtfertigt. Ihre Gefühle sagen nicht, ich bin versetzt ins Reich des Sohnes der Liebe. Ihre Empfindungen sagen ihnen nicht, dass ihnen vergeben ist, sondern das geschieht vor dem Thron Gottes. Und wenn du dem Wort Gottes nicht glaubst und vertraust in diesen Dingen, dann kommt der Teufel und belästigt dich in deinen Empfindungen und sagt, siehst du, du empfindest immer noch nichts. Du glaubst immer noch, dass du Vergebung hast und das stimmt nicht, weil du empfindest das nicht. Das geschehene Handeln Gottes. Das, was Gott in uns legt, wenn wir uns bekehrt haben, ist eine neue Natur. Die Bibel nennt es auch Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir bekommen Gottes eigenes Leben. Musst du mal überlegen. Ein Geschenk. Und nun liegt es auf der Hand, dass etwas passiert. Dieses Leben, das bisher in uns das Sagen hatte, was die Bibel das Fleisch oder den alten Menschen nennt, entdeckt nun, dass in dir, in mir, ein anderes Leben ist. Und dieses neue Leben, das Gott uns geschenkt hat, möchte jetzt, und du möchtest das eigentlich auch, die Herrschaft bekommen. Und jetzt entsteht ein Kampf. Zwei Naturen kämpfen gegeneinander. Die eine wie die andere. Kampf Geist und Fleisch. Das kennen wir alle, oder? Hast du das schon festgestellt? Paulus sagt in Römer 7, 21, ich stelle folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich mit meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freuden zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu einem Gefangenen. Kennen wir das? Das Gesetz der Sünde und des Todes, so nennt es die Bibel, das Fleisch ist immer noch in uns wirksam, aber auch das Gesetz des Geistes des Lebens. Achten wir mal, was die Bibel darüber sagt, damit wir besser nachvollziehen können, wie wir im Geist leben können und leben lernen können. Das Gesetz der Sünde und des Todes kann durch Gebote und Verbote nicht geändert werden. Man kann das Gesetz der Sünde und des Todes eindämmen, aber es verschwindet nicht. Seht, das Alte Testament ist der Beweis dafür, Verbote und Gebote und Verhaltensregeln können unser Leben auch ohne Christus ein wenig in eine geordnetere Bahn hineinlenken. Aber wir werden nicht verändert. Das sehen wir im ganzen Alten Testament. Und nun ist es sehr wichtig, dass wir als Christen begreifen, dass Heiligung nicht eine Sache ist von Geboten und Verboten. Wenn wir das nicht begreifen, dann kommen wir schnell dahin, dass wir entweder gesetzlich oder selbstgerecht oder beides werden. Aber Gott hat uns nicht gerufen, jetzt, wo wir Christ geworden sind, in erster Linie Gebote auferlegt und Verbote gegeben. Das ist im Alten Testament geschehen und hat nicht funktioniert. Das war eine Zeit lang da, damit das Volk Israel einigermaßen einen geordneteren Lebenslauf im Zusammenleben haben würde. Das ist auch nicht verkehrt, dass wir unseren Kindern gewisse Gebote und Verbote auferlegen im Sinn, was gut ist, was wichtig ist, was notwendig ist im Zusammenleben der Familie, hat aber mit Rettung als solches nichts zu tun. Das hat nur damit zu tun, dass wir ein geordneteres Leben führen. Auch in einer Gemeinde braucht es Ordnung, wo nicht jeder machen kann und soll, was er will. Auch das hat mit der eigentlichen Rettung nichts zu tun, ist aber wichtig für einen Ablauf einer Gemeinde. Auch in unserem Staat brauchen wir, Ordnung und Verordnungen, die wir einhalten sollen, damit der Ablauf im Gesellschaftsleben vernünftig und besser vorangeht, hat aber mit Rettung nichts zu tun. Die Bibel zeigt uns also, dass Ordnungen und Gebote und Verbote das Gesetz der Sünde und des Todes nicht verändern. Ja, sagt jemand, wenn ich meine Willenskraft anstrenge und wirklich will, das nicht mehr zu tun oder jenes zu lassen, dann wird es mir gelingen. Nun, Paulus stellt fest bei sich in Römer 7, 15, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht, was ich will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Im 18. Vers sagt er, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Hau, das kann einem umwerfen. Kennst du das? Du bist im Gottesdienst, du hörst die Botschaft, du willst dem Geist folgen. Du willst das tun, was Gott wohlgefällig ist. Dein Inneres sehnt sich danach, weil du wiedergeboren bist, dass du das tust, was Gott wohlgefällig ist. Und du sagst, Herr, heute entscheide ich mich, meinen ganzen Willen dran zu geben, das nicht mehr zu tun und dir treu zu sein. Und du meinst das ehrlich. Es ist ja nicht so, dass du als Christ das oberflächlich nur entscheidest. Du willst das. Aber was stellst du fest? Die nächste Versuchung ist da und dein Wille ist nicht stark genug. Hast du das schon festgestellt? Kennt ihr das? Ich kenne das zur Genüge. Und in uns entsteht ein Kampf, ein verzweifelnder Kampf, der mag entstehen. Was ist hier eigentlich los? Was passiert hier? Wenn wir jetzt keine biblische Lehre bekommen, kommt der Teufel zu vielen Menschen und sagt, weißt du, du wirst es nie schaffen, Christ zu sein. Zwecklos. Du hast oft genug versucht, ob das überhaupt stimmt und ob das überhaupt so wichtig ist. Schau doch mal, diese Leute nennen sich auch Christ, auch Nachfolger Jesu, und schau, was die alles tun. Die haben doch auch die Bibel. Entweder kannst du verzweifeln an dir selbst, weil es dir nicht gelingt, oder du fängst an, Gottes Wort leichtfertig zu nehmen und verlierst die Ehrfurcht vor Gottes Wort, als würde Gott nicht meinen, was er sagt. Wir hatten interessante Entwicklung erlebt. Wir sind zwar sehr vorsichtig und versuchen, nur diejenigen Menschen anzusprechen, Zellleiter zu werden, von denen wir den Eindruck haben, dass sie schon eine Weile mit dem Herrn unterwegs sind und manche Dinge schon begriffen haben vom geistlichen Leben und so weiter, ehe wir sie dann auch schulen und ihnen die Möglichkeit geben, eine Zelle zu leiten. Und wir hatten eine Zeit, da spürte ich in meinem Herzen sehr deutlich, dass ich jetzt in der Gemeinde über längere Zeit, und das ist oft geschehen, dass Gott mir die Führung so zeigte, dass ich über gewisse Wahrheiten über längere Zeit predigen sollte, damit das auch verstanden wird, begriffen wird von den Geschwistern, sie es nachvollziehen können und von verschiedenen Seiten beleuchtet wird, damit das Wort Gottes sie überführen und überzeugen kann. Und so empfand ich eine Zeit über das, was die Bibel Heiligung nennt, zu predigen. Nicht? Heiligung ist ja nichts anderes als der Prozess, in dem wir stehen sollen, wodurch wir Jesus immer näher und kommen und ähnlicher werden. Heiligung ist nicht eine Angelegenheit, dass wir komisch werden sollen oder eigenartig oder sonst was werden sollen, nicht? Wie manche Leute das verstanden haben. Ich war mal in Argentinien in einer Gemeinde eingeladen. Das kommt mir gerade jetzt in den Sinn. Und das war eine ländliche Gemeinde, die hatten ein Jahresfest, nannten sie das. Waren liebe Leute, gläubige Leute. Und der Leiter dieser Arbeit, bei dem war ich gewohnt, und dann sind wir in den Gottesdienst gefahren auf einem Lastwagen. Nicht? Und der Lastwagen hatte nur eine Plattform, kein Gelände. Und da standen wir hinten und haben uns an der Kabine oben festgehalten. Nicht? Und das ist so kann man auch fahren, das ist nicht so schlimm. Erdstraße, und du kommst auch an, in der Regel. Nicht? Und während wir so da fuhren, und ich kam von Buenos Aires, von der Großstadt, und ich war in Argentinien, hat man immer, wenn man gepredigt hat, einen Anzug an und die Schuhe geputzt. Nicht? Da waren die Argentiner sehr speziell darauf. Ich habe schon gepredigt mit 42 Grad Hitze und 80% Feuchtigkeit. Und in einem Anzug, und als ich fertig war, da war der Anzug ganz nass. Nicht? Aber das war gut so. Gell? Jedenfalls, ich hatte einen Anzug an und schön polierte Schuhe. Und dann erzählte er mir von einem jungen Pastor in Paraguay, den er kennt. Und dann sagt er, weißt du, der wohnt in einer armseligen Hütte und seine Schuhe, die sind aus Tuch und unten hat er keine Ledersohlen, sondern nur geflochtene Schnur. Kennt ihr diese Schuhe, die aus geflochtenen, die nennt man in Argentinien Alpargatas, die sind sehr billig zu kaufen. Und erklärt mir, wie der Mann angezogen ist. Und dann sagt er, weißt du, so ein richtig demütiger Mann. Oh, dachte ich. Ich hab die Botschaft begriffen. Ich habe die Botschaft begriffen. Was wird der von mir denken, dachte ich. Ich habe einen Anzug an, Schuhe, die glänzen, nicht? Und irgendwie als hätte Gott das nicht nur gehört, sondern wollte dem Mann eine Lektion beibringen. An diesem Nachmittag, als ich dienen sollte, predigen sollte, da kam es gar nicht dazu. Da kam ich zum Predigen und fing dann an, zu den Leuten zu sprechen und kurz zu beten. Da fiel der Geist Gottes über diese Versammlung. Und die Menschen fingen an, Gott zu suchen, zu Gott zu schreien, Gott zu Gott zu rufen. Und ich kam zu keiner Predigt. Gott hat eingegriffen. Nicht? Also Heiligung ist nicht das, was Menschen meinen oft, sondern Heiligung ist der Prozess, den wir durchgehen, indem wir in unserem Charakter Jesus ähnlicher werden und es lernen, im Geist zu leben. Nicht? Das ist das Ziel Gottes in unserem Leben. Jetzt, viele Leute kommen nicht zurecht mit dieser Auseinandersetzung. Sie haben versucht mit Geboten und Verboten, haben es versucht mit der eigenen Willensanstrengung und sie kommen nicht weiter. Ich denke, diese 9 Punkte, die wir gestern gehört haben, die solltet ihr euch, ja, vielleicht wäre es nicht schlecht, euch die auszuschreiben und euch in eure Bibeln zu legen. Ich mache das manches Mal mit gewissen Dingen, wo Gott zu mir spricht, dass ich sie ausdrucke. Und heute haben wir die Möglichkeit, die wir vor Jahren nicht hatten. Wir können Dinge schön gestalten, gell? Du musst nicht mal in deiner Schrift lesen, die du vielleicht übermorgen nicht mehr lesen kannst, sondern kannst es im Computer drucken, legst in die Bibel. Aber welche Vorkehrung hat Gott nun gesorgt, dass dieser Kampf in uns zu Ende geht? Und nicht nur, dass dieser Kampf zu Ende geht, sondern dass diese alte Natur die Herrschaft verliert und wir im Geist leben. Und das ist die frohe Botschaft, die die Bibel uns zeigt. Seht, Gottes Lösung für diese Auseinandersetzung ist das neue Gesetz des Geistes Gottes in uns. Auf der einen Seite ist die Gesetzmäßigkeit in uns des alten Menschen, der entsprechend seiner Natur handelt und nur handeln kann und immer handeln wird. Auf der anderen Seite hat Gott uns eine neue Gesetzmäßigkeit gegeben, die nicht sündigen kann. Hast du das gehört? Die auch niemals sündigen wird. Habt ihr gelesen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht? Hat euch das höchstens schaffen gemacht? Ja, mir eine Zeit lang auch. Ich dachte, Mensch, also wenn ich alles in der Bibel wahrhaben will, aber das scheint mir nicht ganz klar zu sein. Ich bin doch von Gott geboren, aber ich sündige noch. Was ist aus Gott geboren? Meine neue Natur. Meine neue Natur ist von Gott geboren und die sündigt nie. Halleluja. Nie. Gott hat nun eine neue Natur in uns gelegt und diese Natur wirkt auch entsprechend ihrer Gesetzmäßigkeit. Und Brüder und Schwestern, jetzt ist nun etwas sehr Interessantes. Wenn diese Gesetzmäßigkeit in unserem Leben zum Tragen kommt oder wirksam wird, wisst ihr, was geschieht? Überwindet sie die Gesetzmäßigkeit des Sündes und des Todes. Verstehst du das Bild? Kannst du ans Flugzeug denken? Sie überwindet sie. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht gewaltig? Und denkst du, dass es etwas Schweres ist? Gott hat etwas in uns gelegt, wie man in ein Flugzeug Turbinen einbaut, um die Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft zu überwinden. Aber nur weil das Flugzeug die Turbinen hat, passiert noch nichts. Du kannst die besten Turbinen einbauen, passiert gar nichts. Die müssen wirksam werden, eingesetzt werden. Und seht, Gott hat in uns alle, in jedes Gotteskind, das Gesetz des Geistes, des Lebens hineingeschenkt. Aber nur weil es in uns ist, bedeutet das noch nicht, dass wir fliegen. Versteht ihr das Bild? Sondern diese Gesetzmäßigkeit muss wirksam werden. Und als ich das anfing zu begreifen und zu verstehen und mich dann durch Gottes Wort dahin führen ließ, dass das wirksam geworden wird und wirksam ist in meinem Leben, wisst ihr, da ist das Leben im Geist gar keine schwierige Sache. Hast du das gewusst? Lass mich es anders ausdrücken. Wir werden nicht verändert als Christ, nur weil Gott des Geist in uns wohnt. Sondern wir werden verändert, wenn Gottes Geist uns in die Gesetzmäßigkeit hineinführen kann, nachdem er wirkt. Und nun sagt uns der Apostel Paulus etwas sehr Feines. Und das hat mir sehr geholfen. Ich hoffe, es hilft uns allen. Und er sagt Folgendes im 5. Vers. Es wäre gut, wenn ihr eure Bibeln aufschlagen würdet und das anschauen würdet mit mir. Er sagt im 5. Vers, Römer 8, Vers 5. Römer 8, Vers 5. Da sagt er Folgendes im 5. Vers. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, oder bleiben wir hier stehen, wer nach dem Fleisch lebt, nach dem Fleisch leben heißt ja, sich von seiner eigenen Natur bestimmen zu lassen. Versteht ihr das? Er sagt also, wer nach dem Fleisch lebt, und er spricht hier nicht zu Leuten auf der Straße, er spricht hier nicht zu solchen, die noch in keinem Gottesdienst waren, er spricht zu Menschen, die geistgetauft sind, die in der Gemeinde sind, die wiedergeboren sind, die gerechtfertigt sind, die Vergebung von Schuld haben, die Kinder Gottes sind. Interessant. Und er sagt, wer sich aber von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, wer im Fleisch lebt, er sagt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Punkt. Bleiben wir mal hier stehen. Was sagt Paulus hier? Es hängt mit unserer Grundeinstellung zusammen, wie wir leben wollen. Stimmt's? Als junger Christ habe ich lange gedacht, wenn es vom Leben im Fleisch spricht, dann spricht es immer von diesen sexuellen Sünden, gell? Und weil ich nicht drinsteckte, dachte, ja, das betrifft mich nicht. Hör mal, das ist nur eine Auswirkung von Leben im Fleisch. Leben im Fleisch bedeutet nichts anderes, als dass du selbst die Herrschaft in deinem Leben innehast. Verstehst du, was ich meine? Du hast die Herrschaft noch über dein Leben inne. Oh ja, du willst gerettet werden, du bist Kind Gottes, du bist Christ, du gehst auch in Gottesdienste, du gibst den Zehnten und manches Mal auch noch ein Opfer und manches Mal achtest du auch darauf, dass die anderen das ein bisschen mitkriegen. Nicht? Nur so grad so, damit du nicht grad so dastehst, als würdest du nicht beitragen. Arbeitest auch mit. Aber im Grunde genommen bestimmst du dein Leben. Du hast die Herrschaft über dir. Du bestimmst, was du liest, wie es dir geht. Paulus sagt, dessen Leben ist ausgerichtet, was die eigene Natur will. Die eigene Natur sucht sich selbst. Jetzt hör mal gut zu. Du arbeitest sogar in der Gemeinde mit, damit du angesehen wirst. Weißt du, was das ist? Fleisch. Hast du das sagen müssen? Ja. Dessen Leben ist ausgerichtet, was die eigene Natur will. Du stellst dich zur Verfügung, wenn Freiwillige gesucht werden, weil es dir Ansehen bringt. Das will die eigene Natur. Leben im Fleisch. Und seht, wer in seinem Inneren so, entschuldigt den Ausdruck, gewickelt ist, so ausgerichtet ist, der lebt im Fleisch. Und Leben im Fleisch bedeutet nicht, dass alle Werke des Fleisches in deinem Leben zur Blüte kommen. Bei weitem nicht. Wer in einem Gesetz schuldig ist, sich eine Schuldigung im ganzen Gesetz schuldig. Es reicht dir, viele Dinge beiseite liegen zu lassen, solange das eine, was dein altes Ego befriedigt werden kann. Und das scheint gar nichts Schlimmes zu sein. Und doch lässt du dich von deiner alten Natur bestimmen. Eine andere Übersetzung sagt, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, der sinnt auf das, was die eigene Natur wird. Die englische Übersetzung sagt, his mind is set on the things of the flesh. Die spanische Übersetzung sagt es ähnlich. Und dann sagt Paulus etwas anderes. Aber wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, das heißt, wer im Geist lebt, der lässt sich oder der ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Oh, merken wir den Unterschied? Wiederum, die Frage ist die Ausrichtung. Die Frage ist nicht das, was wir tun. Die Frage ist die Ausrichtung. Versteht ihr? Wenn ich als Christ auf das ausgerichtet bin, was der Geist will, was Gott wohlgefällig ist, bedeutet das nicht, dass ich nie Fehler mache. Kennt ihr das auch? Aber ich sage euch mal ein Kennzeichen, wie man auch sich erkennt, worauf man ausgerichtet ist. Wenn ein Mensch, der auf das Fleisch ausgerichtet ist, auf das ausgerichtet ist, was seine eigene Natur will, der macht ja auch Fehler, nicht? Der fällt ja auch. Wisst ihr, was der sagen wird? Lieber Gott, verzeih mir, dass ich gelogen habe. Das wollte seine eigene Natur. Wenn der Christ, der auf das ausgerichtet ist, was der Geist will, eine Lüge ausspricht und er wird sich dessen inne, weißt du, was er sagt? Vater, verzeih mir, dass ich auf meinen alten Menschen hörte. Das sind zwei Paar Schuhe. Man kann sich so gewöhnen an Tatsünden. Wisst ihr, der Mensch, der auf das ausgerichtet ist, was das Fleisch will, der schneidet nur die Tatsünden ab. Was er getan hat. Er tut Buße über das, was er getan hat. Der Mensch, der auf den Geist ausgerichtet ist, der das tun will, was der Geist Gottes will, der ist auf die Wurzel ausgerichtet. Herr, entschuldige, dass mein Fleisch das Sagen hatte. Du kannst x-mal Früchte des Werkes abschneiden. Wenn die Wurzel nicht verändert wird, die werden immer wieder wachsen. Merkst du das in deinem Leben, warum du immer wieder fällst und gefallen bist und Buße getan hast und Buße getan hast? Du hast immer wieder bekannt, aber du hast die Haltung nicht, die Ausrichtung nicht verändert. Leben im Geist. Und sobald das geschieht, wo du diese Ausrichtung annimmst, auf das ausgerichtet zu sein, was dem Geist Gottes gefällt, dann wirst du merken, da passiert etwas Wunderbares, wenn du auf das ausgerichtet bist, was Gott wohl gefällt, automatisch fliegst du. Verstehst du? Du wirst die Werke des Fleisches nicht tun. Du fliegst. Ist das nicht wunderbar? Du, das ist etwas Schönes. Oder hast du den Gedanken, wenn du die Bibel liest, dass das Christenleben immer ein Gnorz sein muss? Kennt ihr den Ausdruck? Die Schweizer kennen den. Nicht? Das Christenleben soll doch ein Siegesleben sein, oder? Das Christenleben soll doch nicht etwas sein, wo du jeden Tag in Gewissensbisse kommst und immer wieder über das Gleiche dich beugen musst und weiß ich was, sondern wo du fliegen sollst, oder? Dazu ist uns das Gesetz des Geistes, des Lebens gegeben in Jesus Christus. Halleluja! Halleluja! Es ist eine Frage der Ausrichtung, der Gesinnung, der Einstellung. Ich weiß nicht, wie ich das noch anders ausdrücken soll. Mir fehlt das Wort Mind im Deutschen. Hast du es richtig gefunden? Sinn. Sinn, aber die Leute verstehen das nicht so gut im Englischen. Mind, meine ich. Nicht? Erneuerung des Sinnes. Erneuerung der Haltung, der Einstellung. Die Ausrichtung unseres Lebens. Darauf kommt es an. Und Brüder und Schwestern, so wird das Christenleben etwas Wunderschönes. Jetzt ist die Frage natürlich die, auf welche der beiden Gesetzmäßigkeiten richtest du dich aus? Nicht? Darauf kommt es zu guter Letzt an. Ich möchte es anders für eine Frage stellen. Welche der beiden Gesetzmäßigkeiten nährst du in deinem Leben? Welche der beiden Gesetzmäßigkeiten nährst du in deinem Leben? Welche fütterst du, könnte man auch so sagen. Welchen gibst du Nahrung? Du gibst denen Nahrung, auf die du dich ausrichtest. Ganz klar. Ja, du sagst, ich bin Christ, Gottes Kind und ich möchte im Geist leben. Aber so christliche Literatur ist nicht mein Ding. Gell? Das ist nicht ganz, mich interessiert etwas Prickelndes, Spannendes, so ein guter Roman, nicht? Wo ich weiß, dass das nicht echt ist, dass das Fiktion ist, dass es nur geschrieben ist, aber mich interessiert so ein Roman, wo so ein Verhältnis stattfindet und da betrogen wird und so weiter, nicht? Wo es ein bisschen prickelnd hergeht und so. Hör mal, weißt du, was du tust? Du richtest dich auf den alten Menschen aus. Du nährst die alte Natur. Du sagst, ist denn das Sünde? Ich gebe dir eine Antwort. Das ist eine falsche Frage. Gehe ich deswegen verloren? Ich glaube nicht. Aber weißt du, es gibt einen großen Unterschied in der Ewigkeit. Du, wir werden bei allem, bei weitem nicht alle auf einem Niveau sein in der Ewigkeit. Bei weitem nicht. Da wird es Unterschiede geben, die enorm sind. Da wird es dir leid tun und mir vielleicht auch, dass wir nicht uns noch mehr auf den Herrn ausgerichtet haben, auf das, was der Geist will. Die Bibel spricht von solchen, die bei Jesus sind, die auf Thronen sitzen und gekrönt sind, und anderen, die ihm dienen vor dem Thron, die haben lediglich Palmen in den Händen mit weißen Kleidern. Die Bibel spricht von Unterschieden. Von Unterschieden in der Belohnung und vielem anderen. Es geht doch nicht nur um gerettet und verloren sein. Es geht doch um das Reich Gottes. Jesus hat uns doch nicht erlöst, nur damit wir in den Himmel kommen und nicht in die Hölle gehen. Jesus hat uns erlöst, um uns zu erkaufen mit seinem Blut, dass wir ihm ähnlich werden, ihm nahe sein, dass er uns mit sich herrschen lassen kann. Und dazu müssen wir es lernen, im Geist zu leben. Und er hat die Möglichkeit dazu geschaffen. Halleluja. Preis sei Gott. Was nährst du in deinem Leben? Was fütterst du? Pastor Bernd hat das gestern so plastisch vorgeführt und uns gesagt, mit Kassetten. Nicht, du sagst, ja, ich stehe mehr auf diese Musik, die muss nicht immer diese Texte haben, die ich verstehe. Gell? Du, wenn du die Texte nicht verstehst, was hast du dann noch von der Musik? Das ist ja nur noch Lärm. Entschuldig, dass ich das so sage. Es ist zwar schön, wenn Texte eingekleidet sind in etwas, was uns angenehm ist, und ich bin auch nicht jemand, der ich Mozart hören muss und will, und ich habe unlängst zwei CDs geschenkt bekommen, ich glaube von Mozart, jemand spielt auf Klavier, noch auf Violine in Rumänien, wurde ich ins Museum geführt von dem berühmtesten rumänischen Violinisten, fragt mich nicht mehr, wie er heißt, so, aber ich habe CDs bekommen, ich habe die noch nicht gehört, weil das ist nicht so mein Ding. Ich mag auch ein bisschen besser eingepackte Musik. Ich würde euch wundern, wir haben damals in unserer Quartettzeit schon ein Lied gesungen, das war ein Rap. Ja, da haben wir mal bei einer Pastorenkonferenz das vorgetragen, da mussten wir vor den Vorstand dieser Pastorenkonferenz. Haben es aber überlebt. Aber was nähren wir? Was nehmen wir auf in unseren Gedanken, in unser Herz? Was lesen wir? Was schauen wir? Das heißt jetzt nicht, du hast Scheuklappen an deinen Augen, verstehst du? Aber es gibt gute Dinge, es gibt weniger gute Dinge. Es gibt Dinge, die erbauen, und es gibt Dinge, die nicht erbauen. Seitdem ich mir angewohnt habe, die Bibel nicht nur in kurzen Abschnitten zu lesen, sondern möglichst viele Kapitel pro Mal, da ist mir das Wort Gottes noch viel kostbarer geworden wie je und je. Da habe ich Dinge entdeckt, dass wir manches Mal Verse zitieren in einem Zusammenhang, den die Bibel so gar nicht gibt. Ich dachte, du liebe Zeit, mein ganzes Leben lang habe ich den Vers so gehört und angewandt und gepredigt, aber was Jesus hier sagt, der Zusammenhang, ist ein ganz anderer. Was nähren wir? Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus, hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Überwindet es, wir fliegen. Und jetzt sage ich euch mal etwas. Wahrscheinlich sind die meisten von euch hier, die haben eine solche Zeit erlebt. Das ist meine Erfahrung. Ihr habt euch bekehrt. Ihr habt vermutlich soweit ich eure Gemeinde kenne, eine sehr feine Lehre bekommen über die Grundlagen des christlichen Glaubens, über Festwerden im Glauben, über Entwicklung im Glaubensleben. Und ihr seid in all dem hineingekommen, in eine Entwicklung, auch ins Leben im Geist. Und ihr habt angefangen, weil ihr Gottes Wort geliebt habt, habt Zeit mit dem Wort verbracht, im Gebet, ihr habt angefangen, im Sieg zu leben. Wer kennt das? Und dann eines Tages, ihr habt euch nie dafür entschlossen. Da gab es keine bewusste Entscheidung, da gab es keinen Entschluss. Jedenfalls auf einmal wacht ihr auf in einem Gottesdienst und der Heilige Geist spricht euch an und ihr stellt fest, halt, das ist nicht mehr so, wie es war. Kennt ihr das? Und dann kommt ein neuer Christ zu euch, der kürzlich gläubig geworden ist, und erzählt ihm, dass es ihm so geht. Und sagt, weißt du, das ist ganz normal. Das ist mir auch so gegangen. Brüder und Schwestern, das ist nicht normal. Weißt du, was geschehen ist? Wir haben die Turbinen abgestellt. Wir haben aufgehört, uns auf das auszurichten, was des Geistes ist. Wir haben aufgehört, mit derselben Intensität unsere Gesinnung, unsere Herzen, unsere Ausrichtung auf das einzulenken, einzurichten, was Jesus wohlgefällig ist, was dem Heiligen Geist wohlgefällig ist. Wir haben, ich könnte jetzt viele Dinge nennen, aber nur etwas zu tun, verändert uns nicht. Die Gesinnung ändert uns und dann tun wir etwas. Wir sagen dann gewöhnlich, oh, ich habe das Wort Gottes vernachlässigt. Und dann gehen wir her und 3 Wochen lang bemühen wir uns mehr zu lesen und sind wieder im alten Elend. Du musst die Haltung ändern. Du musst anfangen, die Ausrichtung wieder auf das hinzuwenden, was Gott wohlgefällig ist. Hör mal, richte deine Ausrichtung nicht auf den Dienst aus, bitte. Entschuldige, dass ich das so sage, Pastor Bernd. Ich weiß, ihr seid eine Gemeinde, die ihr sehr viel dienen wollt. Und Christen sollen dienen. Versteht ihr? Aber richtet eure Ausrichtung nicht primär auf den Dienst aus. Richtet eure Ausrichtung nicht auf irgendein Tun aus, sondern auf das, was der Herr will in eurem persönlichen Verhältnis zu ihm. Und ich kann euch sagen, ihr werdet den Dienst tun, den er will. Der Dienst wird kein Druck sein, der Dienst wird keine Last sein. Die Arbeit, die ihr für ihn tut, wird Freude sein. Ich habe immer wieder festgestellt, Menschen, die dem Herrn mit Herz von Herzen dienen, freudig dienen, die haben keine Not und sagen, oh, das ist so schwer, das ist Druck. Nein, nein, die Ausrichtung muss sich ändern. Und du wirst merken, da fängst du an, im Geist zu leben. Wenn du anfängst, im Geist leben zu wollen, dann geschieht es zunächst mit Entmutigung. Weil du kennst das ja nicht. Nicht? Du hast doch keine Erfahrung und du fängst an, dich auf das auszurichten, was der Herr will. Und der Teufel kommt mit einer Versuchung und du fällst. Wisst ihr, unsere alte Natur war so bestimmend, die will unter keinem Preis die Herrschaft abgeben. Hast du das gewusst? Die will nicht. Oh, unter keinem Preis. Und wenn sie nun merkt, dass du auf die neue Natur hörst, dann kommt der Teufel und stachelt die alte Natur an. Versuch ihn mit Begierden, mit dem und jenem und jenem. Und du magst fallen. Was tust du, wenn du fällst? Verurteil dich nicht. Sag dem Herrn, du hast auf deine alte Natur gehört und du möchtest das nicht mehr. Und weißt du, was du tust? Du gibst dir einen Stich. Wenn du nur die Frucht abschneidest, sagt die alte Natur, Halleluja, die hat mit mir immer noch Gemeinschaft. Aber wenn du sagst, ich habe auf meine alte Natur gehört, Herr, vergib mir, dass ich immer auf mein Fleisch geachtet habe, dann schneidest du nicht nur die Frucht ab, sondern gibst dem alten Menschen einen Todesstich. Dann sieht der alte Mensch muss sterben. Mit dem alten Mensch können wir keinen Pakt schließen, keinen Vertrag. Der ist unbarmherzig. Und er muss getötet werden. Das sagt die Bibel an vielen Stellen. Und Paulus sagt, ich sterbe täglich. Ja. Habt ihr das festgestellt? Es wäre zwar schön, wenn wir gestern, weil wir ihn gestern getötet haben, dass er ein für alle Mal weg ist. Sterben täglich. Aber gib ihm wieder den Todesstich. Tu ihm nicht den Gefallen und bekenne nur die Frucht, die er hervorgebracht hat. Sag, der alte Mensch war schuld. Herr, vergib mir. Und es wird dir auch helfen, echt Buße zu tun. Dann richtest du dich auf etwas anderes aus. Und du wirst merken, dass du gereinigt wirst und in diesem Weg vorwärts kommst. In dieser Weise wird Jesus die Herrschaft in deinem Leben immer mehr übernehmen können. Denn er soll dein Herr sein. Dein Herr in allen Dingen. Und wenn die Herrschaft Jesu in deinem Leben immer mehr zum Tragen kommt und du anfängst zu fliegen, dann hast du Sieg. Und weißt du, jemand, der im Geist lebt, der kann gar nicht anders, als auch in seinem Tun, in seinen Werken, das tun zu wollen, was der Herr will, nicht was er will. Stimmt's? Dann kommen auch unsere Werke nicht aus dem alten Menschen hervor, sondern wir entscheiden gar nicht, welche Werke wir tun sollen. Sondern wir sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und wenn wir das tun, was er will, dann tun wir Werke, die Bestand haben. Wir werden heute Abend darüber, oder nächste Stunde darüber sprechen. Welche Gesetzmäßigkeit hat die Herrschaft in deinem Leben? Beide sind vorhanden. Welche hat die Herrschaft? Auf welche richtest du dich aus? Welche nährst du? Welche pflegst du? Welche Gesinnung hast du? Mit was beschäftigst du dich? Welche dieser beiden Gesetzmäßigkeiten baust du auf und lässt sie in dir regieren? Ich denke, wir alle haben dieses Verlangen. Wir möchten eigentlich, dass Jesus Herr ist. Wir möchten eigentlich, dass das Gesetz des Geistes, des Lebens in uns die Vorherrschaft hat. Und wir wollen in Zukunft achten, dass wir die Turbinen nicht mehr ausstellen. Ihr seht, im Flugzeug ist der Kapitän. Und er achtet auf all die verschiedenen Instrumente, die er hat und die Lämpchen, die angehen. Und wenn ein rotes Lämpchen angeht, dann weiß der Kapitän, halt, hier ist was los. Da muss ich jetzt aufpassen, etwas tun. Jetzt wisst ihr, Brüder und Schwestern, wir haben noch einen besseren Kapitän in unserem Leben. Den Heiligen Geist. Und es ist der Heilige Geist, der so oft in unserem Leben ein warnendes Lämpchen aufleuchten lässt. Wohl uns, wenn wir das wahrnehmen und nicht übertönen. Und wenn wir das tun, dann sagt er, du, bei dir ist die Gefahr, dass die Turbinen abgestellt werden. Und sollte ein warnendes Lämpchen mag ein Gottesdienst sein, dem du beiwohnst. Ein warnendes Lämpchen mag eine Schrift sein, eine Bibellese, die Stimme des Heiligen Geistes in dir. Es mag eine Schwester sein, ein Bruder, mit der du zusammentriffst und die sagen dir einfach ein Zeugnis. Du, ich habe gemerkt, dass das in meinem Leben nachgelassen hat und ich bin Gott so dankbar, dass er mir geholfen hat, dass ich das sehe, dass ich mich neu auf das ausrichte und du spürst, genau das ist meine Situation, ein Lämpchen. Lass es doch nicht zum Absturz kommen. Bleibe im Flug. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir durch dein Wort auch heute Nachmittag belehrt wurden über die so große Wichtigkeit des Lebens im Geist. Und Herr, ich danke dir, dass du in unser aller Herzen ein tiefes Verlangen geweckt hast und bestärkt hast, dass wir uns auf das ausrichten wollen, was der Geist will und uns von dem abwenden, was das Fleisch will. Ich danke dir, Herr, dass du ein vergebender Gott bist. Herr, es sind viele Dinge in unserem Leben passiert, weil wir uns vom Fleisch bestimmen ließen. Und Herr, da sind allerlei Früchte entstanden, Werke entstanden, die wir lieber gar nicht sehen würden, aber sie sind da, Herr. Und wir wollen jetzt nicht nur um der Werke willen um Vergebung bitten, sondern vor allem darum um Vergebung bitten, weil wir uns nicht auf dich ausgerichtet haben, sondern weil wir uns vom Fleisch bestimmen ließen, Herr. Vergib uns und reinige uns, heilige uns, Herr. Lass die Gnade Gottes über uns kommen, die, wie dein Wort uns sagt, uns wirklich in Zucht nimmt, dass wir frei werden von den Begierden und dass wir im Geist leben können. Du hilfst deinen Schwestern und Brüdern. Du hilfst mir. Du lässt die Kraft und die Gnade Gottes in unserem Leben über uns walten, auch in den zukünftigen Tagen, und lässt dein Wort nachklingen und nachwirken. Und Herr, ich bitte dich um eines, wenn jemand hier ist, der jetzt in seinem Inneren angeklagt wird und der Teufel ihn verdammen will, verurteilen will, weil er so oft diese Stimmen von dir überhört hat und sich auf das ausgerichtet hat, was des Fleisches ist. O Herr, ich bitte für solche Menschen, dass sie sich nicht verurteilen lassen, verdammen lassen, denn dein Wort sagt uns, du verdammst niemanden, Herr. Du überführst, du zeigst uns unseren Zustand, nicht um uns zu verdammen, sondern um uns zu helfen, um uns zu vergeben, um uns zu reinigen, um uns näher zu dir zu führen. O Herr, und darum schauen wir zu dem, der ein guter Gott ist, ein guter Vater ist. Du bemühst dich um uns und du möchtest, dass wir den Weg mit dir gehen und wandern zu deines Namens Ehre und Verherrlichung. Ich danke dir dafür, ich preise dich, ich lobe deinen Namen. Und ehe wir jetzt ich den Gottesdienst Pastor Bernd übergebe, möchtest du doch stille werden in deinem Innern. Und seht, es gibt Dinge, die wir füreinander tun können, aber es gibt Dinge, die kann niemand für uns tun. Und unsere Einstellung, unsere Ausrichtung, unsere Gesinnung kann niemand für uns treffen, als nur wir allein. Das müssen wir persönlich treffen. Und wir können jetzt die Haltung einnehmen und uns entscheiden, dass wir uns abwenden von irgendwelcher Gesinnung, von irgendwelcher Ausrichtung des alten Menschen, des Fleisches, was der alte Mensch will. Und wir entscheiden uns auf die Ausrichtung, auf die Gesinnung, das zu wollen, was der Geist will. Herr, ich danke dir, dass du diejenigen, die diese Entscheidung treffen und getroffen haben, segnest und ihnen nahe bleibst. Amen. Amen.